Paulus ist in Ephesus gewesen, lange Zeit, 2 Jahre, die längste Zeit seines Dienstes. Und dann wird er verabschiedet, beziehungsweise dann verabschiedet er sich selber und bittet die Ältesten und die leitenden Leute zu ihm und verabschiedet sich von ihnen. Ephesus ist eine große Stadt, eine wichtige Stadt, Handelsmetropole, reich. Das, was Paulus dort gemacht hat, das, was dort passiert ist, besondere Wunder, besondere Dinge, Menschen haben sich bekehrt. In der Bibel steht in der Apostelgeschichte, dass ganz Asien erfüllt wurde, ganz Asia, also die Provinz Asia im Römischen Reich, ganz wurde sie erfüllt vom Wort Gottes. Dass Paulus dort in besonderer Weise lange geblieben ist, das kann man verstehen, das kann man nachvollziehen an der Wichtigkeit dieser Stadt und bei dem, was dann daraus geworden ist. Er hat dort eine ganze Menge bewegt, ist in der Synagoge gewesen, hat mit vielen Menschen gesprochen, hat unterrichtet und gelehrt. Wenn man aber mal überlegt, 2 Jahre, das ist nicht allzu viel. Du bist hier mehr als 2 Jahre gewesen, ihr seid hier mehr als 2 Jahre gewesen, nicht in dieser Gemeinde, in verschiedenen Gemeinden, aber eben hier auch mit der Aufwindarbeit. 2 Jahre war für Paulus das Längste. Und dann verabschiedet er sich. Wenn man in der Bibel nachliest, also die Kapitel in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, 20 und so weiter, was da alles gewesen ist, was sich da alles bewegt hat, was da alles in Unruhe, in Aufruhr gekommen ist und wie viele Menschen dort zum Glauben gekommen sind, man hätte eigentlich weitermachen müssen. Man hätte eigentlich weitermachen müssen. Mit Paulus hat alles angefangen, er war der Urheber, er war die treibende Kraft, er war derjenige, dem Gott besondere Wunder geschenkt hat. Alles lief auf ihn zu, er war derjenige, der wusste, wie es geht. Er hat mit Feuereifer vom Evangelium geredet und Gott hat es gesegnet. Warum hörst du auf? Ist das nicht das Unlogischste von der Welt, zu sagen, jetzt höre ich auf? Gerade wo der Segen Gottes doch immer dicker wird und wirklich ganz Asia, die Provinz Asia mit dem Wort Gottes erfüllt wird. Warum gehst du? Warum hörst du auf? Gott hatte dem Paulus eine Tür geöffnet für das Evangelium und er ist mit Eifer hindurchgegangen, mit seiner ganzen Art. Und Gott hat das gesegnet. Offensichtlich gehört das zu einem geistlichen Prozess mit dazu. Nicht mit dem, dass man sagt, im besten Moment soll man gehen, das vielleicht nicht. Aber wenn man spürt, dass alle Dinge sich auf dich zubewegen, dass du der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Arbeit bist, du weißt, wie es geht, Gott hat dir die Tür geöffnet und alle sagen, Paulus ist derjenige, auf den wir nicht verzichten können, dann muss man gehen. Das ist ein geistlicher Prozess. Loslassen auf beiden Seiten, einmal das eigene Baby, was Gott einem geschenkt hat, diese ganze Aufwindarbeit, die entstanden ist, die Menschen, die zu Jesus gefunden haben, die herausgekommen sind aus manchem. Aber auf der anderen Seite auch die ganzen Mitarbeiter, die immer wieder Rat gesucht haben und gefragt haben, Paulus, wie machst du das? Wie segnet Gott dich? Wie bereitest du deine Predigten, deine Andachten vor und so weiter und so weiter? Man muss gehen, wenn man selber Dreh- und Angelpunkt der Sache wird. Ich bin dann mal weg. Wir werden uns nie wiedersehen, sagt Paulus den Leuten in Ephesus. Und sie fangen an zu weinen. Sicher, das ist eine etwas andere Situation. Es beginnt die Christenverfolgung im Römischen Reich. Paulus spürt und merkt, und er sagt ja auch in dem, was er vor diesem Predigttext, den wir gleich noch lesen, sagt, dass er den Eindruck hat und viele Propheten in den verschiedenen Situationen ihm darauf immer wieder ansprechen. Du, wir haben den Eindruck, deine Zeit läuft ab. Und das war in der ersten Christenheit schon noch eine andere Formulierung als bei uns heute, wenn man dann nach Ostfriesland oder so ähnlich geht. Eigentlich hätten wir dir und müssten wir dir heute einen Spaten zum Torfstechen da oben mitgeben. Das war in der ersten Christenheit schon auch anders. Wenn Gott offenbart und zeigt, du, deine Zeit läuft ab, es geht vor vor den Kaiser in Rom und dann vor die Löwen dort in Rom. Das war schon was anderes. Wir werden dich nicht mehr sehen. Das hatte schon eine ganz andere Qualität, natürlich. Und von daher sicherlich das, was Paulus sagt, hat eine ganz andere Brisanz. Eine ganz andere Brisanz. Ich möchte mit euch diesen Predigttext lesen. Nun vertraue ich euch Gottes Schutz an und der Botschaft von seiner Gnade. Sie allein hat die Macht, euch im Glauben, dass ich den Lebensunterhalt für mich und meine Begleiter mit meinen eigenen Händen verdient habe. Damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss, um auch noch den Armen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus Christus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Im Luther heißt es, geben ist seliger als nehmen. Nach diesen Worten knieten alle nieder und Paulus betete mit ihnen. Es ist verblüffend, was Paulus hier sagt. Nun empfehle ich euch Gott und seinem Wort der Gnade. Das heißt so viel ins Deutsche übersetzt, es gibt einen Erlöser und ich bin's nicht. Gott hat mir viel Segen geschenkt in dieser Stadt, euch viel Segen hier in dieser Aufwandarbeit geschenkt. Es gibt einen Erlöser, aber ich bin es nicht. Gott hat mir Türen geöffnet, ich bin dann mal weg. Ich befehle euch der Herrschaft Gottes an und nicht meiner. Lasst mich los. Ich bin Rentner. Lasst mich los. Den Segen und all das, was Gott geschenkt hat, das kommt aus seiner Hand. Und derjenige, der mich berufen hat und der mir ein Herz gegeben hat für diese Arbeit, der ist derjenige, vor dem ihr auch steht. Nicht vor Klaus, auch nicht vor Karl-Heinz und nicht vor all den anderen Mitarbeitern. Ich befehle euch der Herrschaft Gottes an. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger geistlicher Schritt in einer Situation, wo Gott viel geistlichen Segen geschenkt hat und auch besondere Wunder gegeben hat, die ja nachzulesen sind in der Bibel. Die Gefahr ist immer, dass man den, der sowas, durch den sowas geschieht und dem Gott so etwas schenkt, dass der dann als Gott verherrlicht wird. Und zum Schluss dessen, was da Paulus den Leuten zu sagen hat, lässt er sie alle knien, hinknien und kniet selber mit. Nicht vor mir kniet ihr, sondern wir knien gemeinsam vor dem Gott, der das alles gegeben hat. Und dem befehle ich euch an. Lasst mich los. Es gibt einen Erlöser und ich bin es nicht. Manchmal muss man das manchen Pastoren sagen, manchmal muss man das manchen Evangelisten sagen, manchmal muss man das manchen Fernsehevangelisten sagen und so weiter. Es ist schön, dass du vom Erlöser redest, aber du bist es auch nicht. Es ist gut, sich zu verabschieden. Ich bin dann mal weg. Ich binde euch an Christus und seinen Vater, der ihn gesandt hat. Es dürfen keine Abhängigkeiten geschehen und entstehen, gerade bei gesegneten Menschen im Reich Gottes. Wehe, wenn man dann vor Klaus niederkniet, weil ihm Gott alles geschenkt hat. Und da, wo solche Anfänge sind, und das ist ja in manchen Gemeinden bei Paulus passiert, er zerreißt an einer Stelle seine ganzen Kleider und sagt, seht, ich bin ein ganz normaler Mensch, hört auf, mich anzubeten, lasst das sein. Manchmal muss man so drastisch das auch tun und sich verabschieden. Und er ist in Ephesus als längstes gewesen, und das war für Paulus 2 Jahre. Und dann wurde es kritisch mit dem, wisst ihr eigentlich noch, wen ihr anbeten müsst? Könnt ihr das nur unterscheiden? Wer ist Gott bei euch? Du hast das nie forciert und ich glaube, die Mitarbeiter stehen da auch nicht in der Gefahr. Aber der Predigttext macht das sehr, sehr deutlich. Was heißt, wenn wir im Reich Gottes Dinge bewegen und Gott schenkt seinen Segen? Was bewegt sich da auch in unserem eigenen Herzen? Und das ist mir auch so gegangen, als ich zum ersten Mal über jemanden gebetet habe und er ist gesund geworden. Nicht? Wie fühlt man sich dann? Nicht? direkt neben Jesus, nicht? Man hätte da einen Thron im Himmel aufbauen können und da sitze ich plötzlich drauf. Das ist gefährlich. Es ist ganz gefährlich, wenn Gott uns Segen schenkt, wenn wir diesen Unterschied nicht mehr hinkriegen. Hör mal zu, ich bin ein unnützes Gefäß, Gott hat seinen Geist gegeben, preist den Herrn dafür, aber mehr auch nicht. Und er lässt sie alle vor Gott niederknien. Paulus verdeutlicht das auch in der Betonung, woher er sein Geld verdient hat. Und da wird's ja interessant. In einer reichen Hafenstadt, ich glaube 2,5 Kilometer oder ich weiß nicht, wie lang da diese Prachtstraße ist, aus Marmor. Wenn die Stadt Mülheim sich eine Straße leisten könnte, die mit Marmor getäfelt ist, weißer Marmor, bis heute sichtbar, man kann nach Ephesus gehen, das Zeug sehen. Nicht, das ist eine reiche Straße, die sich das leisten kann, eine Prachtstraße zum Hafen hin, da wo der Reichtum herkam. Und dann das Thema Armut, den Leitern der Gemeinde aufs Gewissen zu binden. Ihr seid zwar reich gewesen, aber von euch habe ich nichts genommen. Und ihr habt gesehen, man muss hart arbeiten, damit auch ich Armen etwas geben kann. Damit auch ich Armen etwas geben kann, vor den reichen Leuten so ein Ding zu thematisieren, das ist schon eine Herausforderung. Und Paulus hatte garantiert, anderes zu tun, als Zeltmacher so ein paar Zelte zusammenzunähen. 100.000 Seelsorgefälle und was weiß ich, was Predigten vorzubereiten in allen möglichen Situationen. 2 Amphitheater haben sie da gehabt. Und er nimmt sich die Zeit, um mit seinen eigenen Händen hart zu arbeiten, damit er etwas geben kann. Wie viele Leute in Deutschland leben davon? Hast du mal eine Mark? Ein Euro, okay, Mark ist nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern an die Andacht, die ich bei euch damals gehalten habe über diesen 10 Euro, dieses 10-Euro-Stück, was ja nicht original war, das war nur so eine Fantasieprägung. Das hat schon bei manchem die Augen leuchten lassen. Ich nehme das, da kriege ich bestimmt was dafür. Was wäre es, wenn du dein Leben umdrehst, also nicht die Hand aufzuhalten, sondern hart zu arbeiten, um etwas geben zu können? Denn Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Schwuppdiwupp haben die Ältesten watsch, watsch einen um die Ohren. Häuf doch nicht dein Reichtum auf, sondern versuch Menschen zu finden, denen es schlechter geht als dir, denen du etwas geben kannst. Ihr habt es an mir und meinem Leben doch gesehen, was Gott an Segen dadurch schenkt. Und dass Gott dem Paulus eine Tür weit auftut, weil sein Leben glaubwürdig ist, das kann man doch nachvollziehen. Also die Frage, wie glaubwürdig ist mein Leben? Bin ich auch so einer, der die Hand gerne aufhält, hast du mal eine Mark und das ist der Sinn meines Lebens, lass die anderen doch arbeiten? Ihr habt an meinem eigenen Leben gesehen, wie ich das getan habe. Jetzt macht's selber. Ich bin dann mal weg. Das ist schon eine Herausforderung. Die Schwachen, die Betonung der Schwachen in dem letzten Wort, was Paulus in die Gemeinde in Ephesus zu sagen hat. Finanzielle Gaben zu haben und zu geben. Paulus thematisiert das Thema Schwache und Arme in einer reichen Hafenstadt. Paulus ist ein Beispiel dafür, wie man sich verhalten kann. Und bei der letzten Bemerkung, die er zu sagen hat, über allem sagen mir die prophetisch begabten Menschen, und ich habe es selber auch auf meinem Herzen, meine Zeit läuft bald ab. Und dann sagt er diesen Vers, den ihr in besonderer Weise für diesen Gottesdienst rot angestrichen habt. Mein Leben ist mir aber nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. Ich will nicht selber auf mich achten. Du bist über 10 Jahre oder vor 10, 11 Jahren oder 12 Jahren oder 13 Jahren, 13, 14 Jahre, meine Zeit nochmal. Du hast angefangen mit einer Kanne Kaffee und geschmierten Broten. Sich jeden Samstag in die Szene zu begeben mit einer Kanne Kaffee und geschmierten Broten, was macht der denn da? Und Klaus hatte einen normalen Beruf und musste sich sein normales Geld zusammenverdienen. Und am Samstag, Samstag spielt Hamburg, Samstag spielt Schalke, Samstag spielt Dortmund, Samstag ist Fußballtag. Dann in die Szene zu gehen und sich mit Menschen zu unterhalten, die vielleicht auch erst mal sagen, was will der denn bei uns? Der ist ja ganz anders. Was macht denn der? Will der was von uns? Du hast das jeden Samstag gemacht, während wir auf unserem Sofa gesessen sind und HSV geguckt haben. Ist es ein Wunder, dass bestimmte Lebensführungen von Gott offene Türen bekommen und andere, Gott hat noch nie mit mir geredet, hat es ja auch immer den Fußballsender an. Unter Umständen hängt das zusammen. Diese Frage, wo ist die Priorität meines Lebens? Wenn Paulus sagt in Vers 24, aber mein Leben ist mir nicht wichtig, dann meint er das wirklich ernst. Und er hatte innerlich das Bedürfnis, selbst dem Kaiser in Rom das Evangelium zu sagen. Und das hat ihm sein Leben gekostet. Aber der muss es auch hören. Und das war für Paulus ganz wichtig, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden bis an das Ende der Welt. Und das Ende der Welt war damals das Zentrum Rom. Mein Leben ist mir aber nicht wichtig. Wir haben davon profitiert, Klaus. Wir als Evangelische Allianz, natürlich. Aber wir als Auerstraße auch. Der Ruf der Evangelischen Allianz, der Ruf der Auerstraße, der Ruf dessen, was wir als fromme Gemeinden, als Nische, nicht? Wir haben uns ja ein bisschen drüber aufgeregt, was der neue Stadtoberste, sage ich mal, kirchlicherseits, nicht? Wir als Freikirchen in der Nische natürlich, aber was wir als Nische bewegen können, ist an der Stelle sehr, sehr deutlich geworden. Manchmal haben wir uns mit fremden Federn geschmückt, nämlich mit den Federn von Aufwind. Natürlich ist das hier in diesen Räumen geschehen. Wir haben davon profitiert. Aber es bleibt ja diese Frage, wenn Paulus sagt, ich bin dann mal weg und ich empfehle euch der Herrschaft und Gnade Gottes an. Sein Wort der Gnade wird in eurem Leben Früchte bringen. Ja, was sind denn die Früchte in deinem Leben? Wenn es sich nur auf die Tabelle der Fußball bezieht. Jeden Samstag mit einer Kanne Kaffee und geschmierten Broten. Reich Gottes kostet. Mein Leben ist mir nicht wert. Nicht so, dass du Selbstmord gemacht hast. Darum geht es ja nicht. Oder nichts anderes zu tun gehabt hast. Du hast ihn immer freigegeben. Nicht immer. Manchmal hast du auch gesagt, du bleibst aber auch hier. Lass doch die anderen auch mal. Und ich denke, das ist richtig, natürlich. Gerade wenn wir als Gemeinde davon profitieren. Du hast Brücken gebaut. Ich kann mich erinnern an manche Grillfeier, wo jemand neben mir saß und Sie sind richtiger Pastor? Und wir haben miteinander diskutiert und derjenige hat nicht hast mal eine Mark gemacht und ich habe auch nicht irgendwelche Vorwürfe verteilt. Wieso kommst du, wie siehst du denn aus und so. Und trotzdem sind sie richtiger Pastor, denn normalerweise mit einem Pastor heißt man ja nicht, gibst mal eine Mark oder eine Mark 10. So geht man doch mit einem Berufschristen um, denn Christen sind heilig und die müssen ja geben und das ist ja ganz selbstverständlich. Und wenn das so nicht funktioniert, sondern man sitzt ganz normal nebeneinander und grillt miteinander. Und Sie sind richtiger Pastor, solche Brücken sind gebaut worden, Vorurteile abgebaut worden. Dem Bürgermeister im Gottesdienst, gerade bei der Einweihung, wir haben gerade noch mal drüber gesprochen, einem richtigen Bürgermeister die Hand zu schütteln. All solche Brücken sind gebaut worden an so einer Stelle. Und es bleibt die Frage, wenn das alles durch Eine Person, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, das war nicht eine Person, natürlich nicht, geschehen kann, dann ist doch die Frage an deinem Leben, was könnte Gott mit deinem Leben machen, wenn du endlich aufbrichst aus deinem Sofa, was zu Hause wärmer ist als auf der Szene, gerade auch im Winter, im November, eine Tasse Kaffee und ein Stück Brot. Und sich irgendwelche Sorgen anhören von irgendwem, der irgendwas völlig falsch am Anfang seines Lebens entschieden hat. Was könnte Gott durch dein Leben bewegen, wenn du endlich aufbrechen würdest? Und das ist schon richtig. Solange Klaus da ist, macht er die Arbeit für uns. Wunderbar. Preis den Herrn für Klaus. Und jetzt gehst du nach Ostfriesland. Paulus hat das so verstanden und hat das so den Gemeinden in Ephesus weitergegeben. Und die Erweckung dort in Ephesus ist weitergegangen, weil die Ältesten vor Ort, die leitenden Leute, das verstanden haben. Gott ist derjenige, der Quelle ist aller guten Gaben. Kein Mensch. Und wir verneigen uns miteinander und beten miteinander diesen Gott an, von dem alle gute Gabe ist. Das ist unsere Aufgabe, egal aus welchem Hintergrund du kommst, egal mit welcher Sache du belastet bist. Leute mit Schlips und Kragen haben auch ihre Last. Aber dass wir miteinander zu Christus kommen, der uns aus diesen Dingen herausholt und das Wort der Gnade anfängt, in unserem Leben zu zünden, Dinge zu verändern. Was könnte Gott mit deinem Leben alles anfangen? Und wenn wir diese Frage vor Gott einmal bewegen, dann könnte daraus eine ganze Menge Segen werden. Und das ist sicherlich die Chance eines solchen Gottesdienstes, dass wir loslassen, mit Trauer, ja, durchaus. Keine Kanutour mehr mit Klaus. Schade. Schade eigentlich. Vielleicht doch. Ja, gut. Möge Gott uns miteinander diese Offenheit schenken, dass wir ihn fragen, Herr, was hast du mit mir vor, mit meinem Leben? Lasst uns miteinander beten. Wer betet?